Das Museum für moderne Kunst, 91 eröffnet, ist im Vergleich zu manchen anderen Häusern, die hier schon erwähnt wurden, ein sehr kleines Haus mit etwas mehr als 4000 Quadratmeter Ausstellungsfläche. Auch in dem internationalen Standard ist das gerade so das Minimum, was man braucht, um überhaupt größere Sonderausstellungen auch übernehmen zu können. Das führte dazu, dass von Anfang an der erste Direktor, der das Haus nach dem Bau dann auch geführt hat, Jean-Christoph Ammann, nicht nur Teile, kleine Teile in der Ausstellung wechselte, sondern sehr früh eben angefangen musste, sogenanntes, er nannte es dann auch von Anfang an Szenenwechsel durchzuführen, hat sich da ganz bewusst einen Begriff aus dem Theater verwendet, Szenenwechsel, und damit wurden eben zunächst Teile der Ausstellung, es sind drei Ausstellungsebenen, wie man hier lesen kann, Teile der Ausstellung geändert und immer wieder neu zusammengestellt, neue Kompositionen gefunden. Er hatte auch von Anfang an das Problem, da wir ein städtisches Haus sind, dass viel zu wenig im Grunde Ankaufetat zur Verfügung gestanden hat. Und so hat er dann, ist er in die Kunstakademien gegangen, sehr zum Ärger vieler Galerien und dem Kunstmarkt und hat junge Künstler eingeladen, im Museum auszustellen und hat dann Paten oder Sponsoren gefunden, zum Teil während der laufenden Ausstellung, und hat gesagt, gefällt Ihnen das Bild nicht wunderbar, wollen Sie das nicht kaufen und dem Museum dann zur Verfügung stellen. Er ist da sehr neue Wege gegangen, das ist jetzt 22 Jahre her, sehr ungewöhnlich, war sehr heftig kritisiert damals, kann man auch sehr viel in Artikeln nachlesen. Inzwischen ist es nahezu Standard, also das ist, Ammann war da einer der Ersten, die das gemacht haben, und es gibt heute kaum noch selbst Ausstellungen, historische Ausstellungen bleiben über einen längeren Zeitraum, also vor 20 Jahren war das mit Sicherheit so, da gab es pro Kurator eine große Ausstellung, und erst wenn der in Ruhestand gegangen ist, oder die, dann hat wahrscheinlich, haben die Nachfolger da einen großen Wechsel herbeigeführt, aber im Grunde konnte man sich darauf verlassen, wenn man ins Museum geht, dass man das wiederfindet, was man vor 3, 5 und 10 Jahren dort gesehen hat. Das ist heute längst nicht mehr der Fall. Bei uns mit Sicherheit schon gar nicht. Wir haben bis zu 16 Ausstellungswechsel heutzutage. Anfangs waren es eben zwei Szenenwechsel pro Jahr mit Jean-Christoph Ammann. Er war 10 Jahre da, dann gab es diese 20 Szenenwechsel. Inzwischen ist es sehr viel mehr geworden. Es werden auch immer mehr, man muss ja auch permanent und ständig in der Presse sein. Es wird dafür gesorgt, dass man in möglichst vielen Medien ständig präsent ist, und wer es bis ins Fernsehen schafft, hat das Goldene losgezogen. Also es ist ein einziger Hype. Manchmal fragt man sich so ein bisschen, wenn man damit zu tun hat, ob es wirklich noch um die Kunst geht oder nur noch um die Selbstbeweihräucherung mancher Museumsleiter oder Ausstellungsleiter. Das ist ein bisschen, das hat so sehr viele Konsequenzen, auf die ich jetzt eben im Folgenden noch eingehen werde. Grundsätzlich ist die Sammlung des Museums für moderne Kunst ursprünglich war es eine private Sammlung, die die Stadt angekauft hat unter der Bedingung, dass auch ein Haus dafür gebaut wird, bestand anfangs nur aus etwas mehr als 350 Arbeiten. Inzwischen haben wir 7.500 inventarisierte Kunstwerke, wobei ich da auch nochmal ergänzen möchte, es sind über 13.000 Werkteile, weil eben oft eine ganze Installation, die problemlos diesen Raum hier füllen würde, als eine einzige Inventarnummer gilt, aber eben, wie man sich schnell vorstellen kann, unter Umständen sehr, sehr viele Einzelteile hat. Die müssen alle auch verwaltet, konserviert, gelagert und auch wieder installiert werden. Wir haben die klassischen Begriffe natürlich auch in unserer Sammlung. Das hilft manchmal so ein bisschen, um sich zu vergegenwärtigen, was da so alles stattfindet. In Wirklichkeit finde ich es aber eben sehr schwierig, sich noch an diesen klassischen Begriffen zu orientieren. Gemälde, Skulptur, Objekt und so, das funktioniert oft gar nicht mehr so richtig. Sie sehen hier die Capri-Batterie von Joseph Beuys. Das ist ein sogenanntes Multiple. Das gibt es in einer relativ hohen Auflage, und es wird eben auch nur die Birne mit dieser schwarzen Fassung gab es zu kaufen, und es muss dann diese Batterie eingesteckt werden. Diese Zitrone ist eben die Batterie. Und es ist ganz interessant, wenn ich den Besuchern dann erkläre, dass die, wenn sie nachts die Möglichkeit hätten, bei Nacht wiederzukommen, dann würde man die Lampe auch leuchten sehen. Viele glauben das, und das finde ich auch ganz wunderbar, und ich lasse sie auch in dem Glauben, weil das ja natürlich auch die Idee ist, und die soll ja möglichst weit tragen. Mit dem Beginn der sogenannten Moderne, Ende des 19. Jahrhunderts, haben sich zunächst die Farben und Formen von der realen Abbildung gelöst. Dies sollte während des Nationalsozialismus als entartet gelten. Manche der produktivsten Künstler können in die USA auswandern oder werden regelrecht von Geheimagenten, wie viele Intellektuelle, geholt, um dort weiterzuwirken. Schon bald nach dem Zweiten Weltkrieg waren es kluge Menschen, wie zum Beispiel Arnold Bode, die mit der Gründung der Documenta in den Kasseler Ruinen an etwas anknüpften, was verloren schien. In den 60er Jahren passierten gesellschaftliche und geistige Umbrüche, für die es zunächst notwendig war, alles auf ein Minimum zu reduzieren. Und es passierte wirklich in allen Bereichen. Es gab Sonetten, die nur noch aus einem Ton bestehen, Gedichte aus einem einzigen Buchstaben, Bilder aus einer einzigen Farbe. Da wurde sehr viel dran regelrecht geforscht, auch von den Künstlern. Der bekannteste ist wahrscheinlich Jean Tinguely, Yves Klein, der das IKB, das Blau entwickelt hat, aus dem er eben dann Bilder und Formen gemacht hat. Bis dann das Material als solches in der Kunst zur Bedeutung wurde, da gibt es sehr bekannte Vertreter, wahrscheinlich Georg Herold und Josef Beuys sind sehr wichtige Vertreter, dass eben das Eisen, Holz, Kupfer, Filz etc. oder auch der Honig beim Beuys einfach für eine Aussage an sich stehen. Gleichzeitig werden Fragen nach dem Ursprung der Gesellschaft und der Natur diskutiert. Einsteins Relativitätstheorie und Heisenbergs Unschärfetheorie kommen erst so richtig in der Gesellschaft an. Erkenntnisse über den Weltraum, man fliegt zum ersten Mal in den Mond oder man versucht, möglichst tief in die Erde zu gelangen und sich über das Erdinnere Gedanken zu machen, wird alles auch in der Kunst behandelt, passiert üblicherweise parallel und bedingt sich oder beeinflusst sich tatsächlich auch gegenseitig. Es gab zum Beispiel von Walter de Maria den sogenannten Earth Kilometer. Er hat tatsächlich eine Kupferstange 1 Kilometer tief vor dem Fridericianum in den Boden bohren lassen. Die Grenzen zwischen Natur und Kultur werden ausgelotet. In den 80er Jahren finden dann wieder regelrechte Materialschlachten statt. Es wird immer gewaltiger und größer. Ganze Panzer fangen an zu schweben in großen Ausstellungen. Harald Seemann war sehr bekannt für seine großen Maschinenkunstausstellungen. Es kommen dann neue Medien dazu, wie Computer, Video. In den 90er Jahren wird es intellektuell aufgeladen und der Diskurs zählt oft mehr als das eigentliche ins Werk setzen. Um die Jahrtausendwende geht es um die große Sinn- und Qualitätssuche. Es wird sehr viel wieder auf Marcel Duchamp, dem Begründer der modernen Kunst, für viele zurück mit Zug genommen. Und heute mischen sich mehr und mehr die Professionen und Aufgaben der an der Kunstproduktion Beteiligten. Doch hat sich meines Erachtens an den grundsätzlichen Fragen der Restauratoren nicht sehr viel geändert. Und dennoch greifen die klassischen Begriffe wie Malerei und Skulptur schon lange nicht mehr. Doch bis heute versucht man, Kunst zu kategorisieren und zu klassifizieren. Das ist ein bisschen noch so auch eine aus der Tradition heraus, wie sich die Kunstwissenschaft versteht. Mit Unterscheidungen wie Objektbild oder Bildobjekt hat man versucht, Dinge zu greifen, doch ist es oft zum Scheitern verurteilt. Lediglich die Annäherung ist auf diese Weise noch möglich. Ich zeige jetzt hier, Josef Beuys hat verschiedene Beispiele. Josef Beuys hat in dem Konzept zu dieser Arbeit mitgegeben, nach 1000 Stunden Batterie wechseln. 1000 Stunden sind ungefähr 6 Wochen. Und nach 6 Wochen sieht die Zitrone dann eben so aus und hat natürlich, weil die Lampe so hell leuchten musste, die ganze Energie abgegeben. Es ist oft so, dass es in den Ausstellungen nicht wirklich funktioniert mit den 1000 Stunden, weil die Zitronen dann doch anfangen zu schimmeln und dann muss man sie früher wieder wechseln, denn das soll natürlich nicht sein. Die soll schön trocknen und schrumpeln, aber möglichst nicht schimmeln. Man spricht heute gar nicht mehr also wir heißen zwar Museum für moderne Kunst in Frankfurt, aber eigentlich ist dieser Begriff so ein bisschen schwierig oder ordnet sich wahrscheinlich zurzeit etwas historisch ein. Man spricht jetzt mehr von der Gegenwartskunst, also von der Kunst, die wirklich zugegen ist, und das finde ich auch gleichzeitig wieder interessant, weil sie es oft eben gar nicht ist. Massimo Bartolini, von dem stammt diese wunderbare Arbeit, die Double Shell heißt die Arbeit. Und es ist die doppelte Hülle von dieser Perle. Es ist eine Aufsicht aus dem Museum, wird ausgewählt für die Dauer der Ausstellung, und diese Person trägt diese Perle mit sich herum. Das weiß keiner, der in das Museum kommt. Und die Aufsicht sucht sich einzelne Besucher aus, um das Erlebnis zu teilen, diese Perle anzusehen. Und andere Besucher, die durchs Museum gehen, werden das nie erfahren. Und wenn sie es sehen wollen und die Aufsicht ansprechen, wenn er einen guten Tag hat, dann zeigt das auch den Leuten, von denen er angepöbelt wird. Aber üblicherweise sucht er sich einfach selber die Person aus. Und das ist, das erlebt man immer mehr und sehr häufig, gerade in der modernen Kunst, dass es eben, dass die Kunst sich gar nicht mehr so selbstverständlich präsentiert. Wir hatten gestern den Vortrag von der Julia über die Außenskulpturen. Das war das Gegenteil, oder es findet heute natürlich auch noch statt bei vielen Künstlern. Viele wollen einfach rausgehen, und die Idee, dass eben jeder Mensch daran teilhaben soll, soll da verwirklicht werden, und deswegen werden Skulpturen im Außenbereich gemacht, die dann wirklich auch von jedem gesehen werden können, der sie sehen will. Das ist wahrscheinlich noch keine ephemere Kunst. Ephemer kommt aus dem Altgriechischen und heißt übersetzt nur einen Tag dauernd. Ich zeige Ihnen aber jetzt verschiedene Kunstwerke, von denen ich selber nicht genau weiß, ob sie wirklich ephemer sind oder wo dieser Begriff dann eigentlich greift. Das Bild, wovon nur eine Ecke zu sehen ist, ist eigentlich von Roy Lichtenstein, Brushstroke. Das ist eines der wertvollsten, zumindest nach den finanziellen Berechnungen, eines der wertvollsten Bilder, die wir in der Sammlung haben. Damit könnte man problemlos nochmal 3 Museen bauen, wenn man dieses eine Werk verkaufen würde. Sil Fleuer, eine relativ junge Künstlerin, die hier in Berlin lebt, hat diese Arbeit gemacht, auch wiederum ein Konzept. Sie sagt eben, dieser rote Punkt muss neben einem möglichst wertvollen Bild aus der Sammlung platziert werden, so wie es eben, und die heißt auch Sold, so wie es eben üblich ist in Galerien, wenn irgendwie ein Bild angefragt wird, dann ist ein halber roter oder ein orangener Punkt, und wenn es dann wirklich verkauft ist, lässt man es während der Ausstellung noch stehen, aber es kommt eben dann ein roter Punkt da dran. Bei Sil Fleuer ist es muss ein 7 mm großes Loch in die Wand gebohrt werden und das mit Ölfarbpaste ausgefüllt werden. Das ist ein relativ aufwendiges Verfahren, weil diese Ölfarbpaste, wer schon mal damit gearbeitet hat, das ist der blanke Horror. Die ist überall und geht nie mehr weg. Und also man muss irgendwie vorher ein Kreppband, durch das dann gebohrt wird, und das dann ausfüllen, und es soll ein bisschen die Struktur von der Wand haben. Und Sil Fleuer war da, aber sie kam aus Berlin nach Frankfurt angereist und war selber noch so belebt von den Drogen, die sie am Tag zuvor genommen hat, dass sie gar nicht in der Lage war, und gab mir dann das Besteck und das Zeug in die Hand und sagte einfach, mach du es, ich glaube, du hast eine ruhigere Hand, und dann musste ich das für sie ausführen. Auch wahrscheinlich ein Konzept, was hier nicht ganz richtig ist, es sollte eigentlich sollen oder müssen diese beiden Dinge gar nicht unbedingt zusammengehören, von De Rijke de Roy, die diesen Blumenstrauß machen, und dieser Blumenstrauß, der muss tatsächlich, wie man sich vorstellen kann, jede Woche neu gemacht werden. Wir haben ihn jetzt gerade auch in der Ausstellung, das kostet pro Woche ungefähr 120 Euro, so ein Blumenstrauß, und der hält maximal eine Woche. Es gibt eine Liste von Blumen, die man verwenden kann. Die Summe der Farben soll ungefähr ein Grau ergeben. Und je nach Jahreszeit gibt es eben dann verschiedene Schattierungen von diesem Blumenstrauß. Das ist wunderschön. Also selbst wenn man jetzt während dieser Ausstellung mehrfach in das Museum geht, jede Woche einmal, wird auf jeden Fall und mindestens dieser Blumenstrauß wieder ein anderer sein. Also sieht man auch nie wieder den, den man mal gesehen hat. Wir haben auch gestern gehört, dass eben die, dass die Lichtkunst in den 60er Jahren eine Idee der Lichtkunst eben war, dass man gesagt hat, es ist eben auch eine ephemere Kunst, es ist etwas Vergängliches. Man will von dem Starren, von der Skulptur weg und macht deswegen eben Lichtkunst. Und weil in dem Moment, wo man den Schalter ausschaltet, ist diese Arbeit auch weg und gleichzeitig ist das Licht etwas, was eben ins, theoretisch ins Unendliche geht, aber schon nach einer gewissen Entfernung gar nicht mehr zu sehen ist. Und diese Arbeit hier von Robert Watts stammt auch aus den 60er Jahren und er hat, glaube ich, damit etwas anderes gewollt. Es ist aber eben die Verdeutlichung, also es heißt auch Electric Chair, er ist ein Amerikaner und ich finde, es ist eine ganz interessante Arbeit, die eigentlich, die vermutlich eher politisch gedacht ist, als eben in der Tradition oder in der Idee, wie andere Lichtkünstler gearbeitet haben. Noch ein anderes Beispiel, was eben jetzt auch mit Film ein bisschen zu tun hat, das ist diese von Anthony McCall, A Line Describing a Cone. Das ist ein Interpositiv, was er eben, Entschuldigung, ein Internegativ, was er eben, oder er macht den Positivfilm auf ein Internegativ, weil eben nur da die Schwarzwerte wirklich gut genug sind. Es wird kurz beschrieben, es gibt eine Skizze von ihm, wie das funktioniert. Er hat, das sind Einzelbilder, die in einer halben Stunde zusammengesetzt werden. Das ist eine grafische Arbeit, das ist ein Punkt, der fängt an einer Stelle an, hier unten, und geht dann eben innerhalb von 30 Minuten, schließt sich dieser Kreis, um dann wieder von vorne anzufangen. Also es ist eben diese eine Linie, die durch den Raum projiziert wird von dem Film, der dann einen ganzen Kreis beschreibt. Und man sieht hier unten sehr schön, Anthony McCall erklärte mir, als wir das vor ein paar Jahren zum ersten Mal aufgebaut, gekauft und dann aufgebaut haben, dass es früher so wunderbar war. Er hat es in irgendwelchen Offspaces in Galerien gezeigt und es war selbstverständlich, dass alle Leute geraucht haben. Gerade in der Kunstszene, und deswegen war das auch, hat diese Arbeit sehr gut funktioniert, weil einfach der Nebel, der Zigarettenrauch ausreichte, um diese Linie hier zu zeigen. Das geht heutzutage aus verschiedenen Gründen nicht mehr. Also müssen wir, ich bestehe darauf, dass es noch der echte Film ist, die echte Filmprojektion, aber wir müssen eine Nebelmaschine in den Raum auch installieren, damit der Film überhaupt funktioniert. Wie man hier eben sehen kann, es ist wirklich, also es ist im Grunde nur der eine Punkt, der dann einen Kreis malt, und da es durch die Projektion natürlich sich öffnet, ist es dann eben dieser Cone, also dieser Kegel, von dem er da spricht. Und wenn man in diesen Kegel hineingeht, dann ergeben sich da ganz interessante Bilder dabei. Es wird auch da, Anthony McCall, das hatten wir gestern auch schon, dass viele Künstler im Laufe der Jahre dann auch ihre Meinung, ich will nicht böse sein und sagen ändern, aber zumindest angleichen. Anthony McCall ist selbstverständlich heute auch bereit, was er als wir das gemacht haben, vor, ich glaube, 6 Jahren zum ersten Mal im Museum gezeigt haben, da war er noch sehr heftig dafür, das haben wir auch diskutiert, dass es analog bleiben muss und nur mit einem echten Film funktioniert. Inzwischen sagt er, und es gab auch schon einige Vorführungen, dass es natürlich auch digital möglich ist. Er redet sich dann damit raus, dass es ja heutzutage die Auflösung eine sehr viel bessere ist. Aber wenn man das nebeneinander sieht, das eine eben von einem Videobild projiziert und das andere von einem echten Film, es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und solange es irgendwie möglich ist, versuchen wir diese Projektoren zu erhalten. Für mich gehören zu dieser Arbeit auch 3 Filmprojektoren, die für nichts anderes im Museum verwendet werden dürfen. Passiert leider auch viel zu viel in Museen und Ausstellungshäusern, dass eben die Technik ja nur die Technik ist und deswegen kann man sie auch beliebig für andere Dinge verwenden. Das halte ich für ein wirklich sehr großes Problem, weil es, wie viele wissen, die Projektoren, es ist mit allen Teilen so, also selbst wenn man die gut lagert, die Weichmacher gehen aus den Zahnrädern, aus den Kunststoffzahnrädern raus und die zerbröseln einfach von selber. Es ist ganz, ganz schwer, die wieder zu kriegen und nachzumachen, und die Lampen, sie werden natürlich immer seltener und alles, was dazugehört. Und trotzdem, oder gerade deswegen finde ich es eben so wichtig, dass diese Technik wirklich dazugehört, denn sonst ist diese Arbeit, wenn ich nur den Film aufhebe oder eben nur das Interpositiv dazu, dann hilft mir das gar nichts. Vielleicht kann man es dann digitalisieren, aber das hat ja McCall auch schon längst gemacht. Wir versuchen das eben so zu halten. eine andere Arbeit, ein anderes Beispiel für das Vergängliche, für das Vergehen, aber auch für das ganz bewusste Vergehen, ist von Rudolf Stingel. Home Depot nennt er diese, diese Installation. Das ist ein Raum, der gewählt wird im Museum, je nach Dimension, die haben wir ihm vorher durchgegeben. Er lebt in Amerika und er hat dort in einem Home Depot, das ist was hier das Bauhaus oder Thom Baumarkt ist, gibt es so ganz dünne Dämmplatten, Isolierplatten, die mit Aluminium, also innen irgendwie so, sind im Grunde Kapperplatten, aber nicht mit Papier, sondern mit Aluminium kaschiert. Und auf diese Aluminiumkaschierung hat er dann mit Siebdruck dieses Muster dort aufgebracht. Dieses Paisley-Muster, und es funktioniert erstaunlich gut, dass wenn man das installiert, dass sich die Muster wirklich sehr schön ineinander ergeben. Und es werden eben Wände, Decken, Säulen, alles was da ist, bis hin zum Boden werden mit diesem Material ausgekleidet. Das ist eine relativ aufwendige Sache. Wir hatten die größten Schwierigkeiten mit dem Zoll, die eben gesagt haben, na ihr habt hier einen 30-Fuß-Container voll mit Baumaterial, die nach Deutschland geschifft werden, und dafür wollen wir natürlich den Importzoll haben für diese Handelsware. Dann haben wir dem Zoll versucht zu erklären, dass es sich dabei um Kunst handelt, und haben deswegen erstmal so eine vorübergehende Verwendung vereinbart, was natürlich möglich ist, wenn man ein Bild aus Amerika bekommt oder aus der Schweiz, dann braucht man ja doch diese Zoll vorübergehende Einfuhr, und die heißt eben, dass man nach einem bestimmten Zeitraum, spätestens 2 Jahre, eigentlich ein halbes Jahr, kann man immer wieder verlängern, das dann auch wieder ausführen muss. Tatsächlich ist es aber so, sobald das fertig ist, diese Arbeit, ist es nur am Tag noch vor der Eröffnung, so wie es sein soll. Ab dann gehen die Besucher rein und werden diese Arbeit mit Sicherheit schon allein mit den Schuhen, mit den Absätzen anfangen zu zerstören. Und das ist auch die Idee, dass man sich da verewigen, etwas reinritzen, ein Stück rausreißen oder mitnehmen kann. Also es ist hinterher nichts mehr übrig. Der Rest, der dann noch bleibt, der wird abgerissen und landet im Container und auf dem Müll. Und jetzt reden Sie mal mit dem Zoll darüber. Also muss man jetzt entweder die normale Steuer bezahlen, weil es Baumaterial ist, was hier verwendet und dann in den Müll geschmissen wurde, oder handelt es sich um ein Kunstwerk, dann hat man natürlich auch eine gewisse Steuer zu entrichten, aber von einem Kunstwerk ist hinterher nichts mehr übrig. Das sind langanhaltende, heftige Diskussionen mit dem Zoll, und wir mussten tatsächlich, letztlich haben wir uns dann dafür entschieden. Das Problem ist natürlich, wenn man es zum Kunstwerk deklariert, dann hat es einen anderen Wert, das weiß der Zoll natürlich auch gleich, als jetzt das reine Baumaterial. Der Steuersatz ist zwar etwas niedriger, aber der Wert an sich wird höher angesetzt. Also wir haben uns dann letztlich dafür entschieden, es als Kunstwerk zu deklarieren, und mussten dann auch den Zoll dafür bezahlen, die Steuern dafür bezahlen. Eine ganz aktuelle Ausstellung, die jetzt noch zu sehen ist, die wir aber in wenigen Wochen abbauen, ist von Erik van Lieshout Commission. Es gab zunächst nur diesen Kubus, der hier in der Mitte steht, der Eric Makes Happy steht da dran. Da läuft ein Film drin, und dieser Film ist eben diese Arbeit Commission, die er 2010 in Rotterdam gedreht hat, in einem nicht mehr funktionierenden in einer Shopping Mall, müsste man wohl sagen, in Rotterdam, die einfach ein bisschen ausgedient hat, wo die Leute sich nicht mehr dafür interessieren. Da hat sich die soziale Struktur verändert, aber auch die Läden an sich, die Architektur, das geht alles nicht mehr richtig. Und die Stadt Rotterdam hat einen Künstler, Erik van Lieshout, der dort aus der Nachbarschaft stammt, eingeladen, zu untersuchen, woran es liegt, warum die Leute da nicht mehr gerne hingehen. Das ist ganz interessant. Und er hat eben dann selber einen dieser leerstehenden Läden dort übernommen und macht da einfach ähnliche Sprüche, die hier an den Wänden stehen, die werden dort in dem Laden gezeigt, und dann fängt er an, mit den Passanten darüber zu diskutieren, die sehr verwundert stehen bleiben und erstmal gucken, kann man da was kaufen oder was passiert hier eigentlich, oder kann ich mich da auch ein bisschen verwirklichen und da selber was an die Wand malen. Und so kriegt er die Leute überhaupt dazu, darüber nachzudenken, was hier eigentlich passiert, was das ist und was sie sich selber vielleicht wünschen würden, oder ob man das eben auch das Ganze auch abreißt. Es ist ganz interessant, auch eine, sieht man jetzt leider nicht, weil es hinter diesem Kubus ist, noch ein Foto von komme nicht auf den Namen, Architekt, Rotterdamer Architekt, weltberühmt, bitte? Rem Koolhaas, danke schön. Rem Koolhaas, der hatte mir ein Mini-JPEG, wirklich nur ein Thumbnail davon geschickt und meinte dann, druck das bitte so groß aus, dass man das eben in diese 5 Meter hohen Wände kleben kann. Aus diesem Thumbnail, da war natürlich so gut wie nichts mehr übrig, also wie ein viel zu groß aufgeblasenes Zeitungsbild von der Ferne noch einigermaßen zu erkennen. Er kam dann und hat auch im Vorfeld nur gesagt, ja, außerdem brauche ich ganz viel Teppich. Ulrich, ich brauche Teppich. Er hat gesagt, ja, gut, Teppich haben wir, aber was brauchst du für Teppich? Egal, geh in den Baumarkt, hol irgendetwas. Und dann bin ich erst mal in den Baumarkt, dann habe Fotos davon gemacht und dann hat er ungefähr gesagt, was er haben möchte. Und dann hat er noch ganz viel Material dazu gesagt, was er gerne hätte. Aber es war völlig unklar, was da passiert. Er brauchte auf jeden Fall 2 Leute und hat sich dann eine Woche lang in diesem Raum eingeschlossen mit 2 Leuten aus dem Team und hat einfach angefangen, da drin zu arbeiten. Und das ist dann entstanden. Der Teppich wurde dann einfach vor Ort geschnitten und direkt in den Boden getackert. Diese Folien, die man hier, oder diese Schriften, die an der Wand sind, sind solche Dezifix-Folien, das billigste, blödeste Material, was man kriegen kann. Das wird dann vor Ort ausgeschnitten, je nach Größe, und dorthin geklebt. Dieses Poster, das wir ihm vorher produziert haben, hat er dann auch dorthin geklebt, hat dann aber festgestellt, dass es ihm doch nicht so gut gefällt in dem Raum, und hat dann das letzte Stück Teppich genommen und einfach an die Wand getackert über das Bild. Und all solche Dinge. Ich weiß nicht so ganz genau, wie wir damit in Zukunft umgehen. Angekauft ist glücklicherweise nur der Kubus hier in der Mitte, denn der Rest, wir haben es sehr genau dokumentiert, fotografisch und auch vermessen, und was wir Restauratoren halt uns alles für Blödsinn da ausdenken, um sowas zu tun, wird wochenlang dran gebastelt und überlegt und konstruiert und dokumentiert und alles Mögliche getan. Ich bin mir gar nicht sicher, wir werden versuchen, ein paar von den Folien von der Wand zu nehmen und die vielleicht irgendwie auf eine Silikonfolie aufzutragen, aber die werden mit Sicherheit schon beim Abnehmen von der Wand ihre Dimension verändern. Die werden wahrscheinlich, die Klebstoffe von denen wird in 5 bis 10 Jahren sowieso nichts mehr übrig bleiben, oder die haben sich farblich so verändert, und es ist eigentlich unmöglich, diese Dinge wieder genauso an die Wand zu bringen. Vielleicht soll und muss es aber auch gar nicht sein. Vielleicht sollen und dürfen wir auch selber das einfach in Zukunft gestalten, wie wir wollen. Aber das ist natürlich eine unglaublich heikle Sache. Das geht dann auch gegen unseren Kodex und würden wir auch gar nicht so tun. Wir haben versucht, es so gut wie möglich zu dokumentieren. Aber was damit in Zukunft ist, weiß ich heute einfach noch nicht. Und das wird auch, glaube ich, die Diskussion in den nächsten Jahren bringen, wie man mit solchen Installationen umgeht. Weil es natürlich einerseits so sehr raumbezogen ist, andererseits aber eigentlich keine site-specific, also nicht wirklich mit diesem Raum zu tun hat, diese Arbeit. Aber weil er da war und es selber gemacht hat, sieht sie so aus, wie sie jetzt aussieht. Wenn wir das nächste Mal in 5 Jahren in einem anderen Raum zeigen, wüsste ich nicht, wie das dann eigentlich funktionieren soll. Ich habe mit ihm natürlich auch, was gestern dann gesagt wurde, Künstlerinterviews gemacht. Nach meiner Erfahrung funktioniert es am besten, wenn man immer eine kleine Videokamera dabei hat und einfach so während des Arbeitsprozesses die Leute beobachtet. Natürlich fragt man dann erstmal, darf ich da ein bisschen filmen? Ja, klar, ist kein Problem. Man hat ja schon ein gewisses Vertrauensverhältnis im Vorfeld durch Telefonate und E-Mails und so aufgebaut. Und dann lässt man einfach eine Kamera mitlaufen. Und es funktioniert auch ganz gut. Und dann sagt, ach scheiß, das geht ja gar nicht so. Das muss man ganz anders machen. Und das sind eigentlich die interessanten Stellen, wenn man rauskriegt, was gar nicht funktioniert in dem Fall, um sich dann das nächste Mal daran orientieren zu können. Und dann haben wir sogar kurz vor der Eröffnung noch ein Interview gemacht. Wir haben uns dann einfach dahingesetzt, fix und fertig, nach vielen Stunden, nach vielen Tagen Arbeit und relativ wenig Schlaf und viel Bier saßen wir dann da, und hat mir ein bisschen erzählt, was er von dieser Arbeit hält und wie er sie meint zu verstehen und wie sie auch in Zukunft verstanden werden soll. Und es ist ein einstündiger Film geworden, und den habe ich natürlich aufgehoben. Er kam am nächsten Morgen noch sehr unausgeschlafen zu mir und sagte, Ulrich, das geht so überhaupt nicht. Wir müssen das ganz anders machen. Das Interview von gestern, bitte vergiss es. Wir machen heute nochmal ein neues Interview. Und dann haben wir uns wieder hingesetzt und haben ein neues Interview gemacht, und er hat sich sehr brav hingesetzt, und er wusste, jetzt wird er aufgenommen und jetzt wird er gefilmt, und das, was er jetzt sagt, das soll dann für die Zukunft auch gelten. War exakt das Gegenteil von dem, was er am Vortag gesagt hat, war im Grunde auch relativ wertloses Zeug, weil es einfach so ein bisschen auch, er hat natürlich dann auch seinen Raum, und er hat, glaube ich, über Nacht, weil ich habe dann gegen Ende natürlich schon auch gefragt, was machen wir das nächste Mal mit den Folien und wie sollen wir die erhalten, hat dann über Nacht dann darüber nachgedacht, dass das irgendwie so alles gar nicht gehen kann, und hat dann eben am nächsten Tag ein komplett anderes Interview mir gegeben. Und das ist wirklich eine sehr interessante Erfahrung, die ich gelegentlich mache. Deswegen Interviews, die können, also je besser sie vorbereitet sind, desto weniger weniger kommt üblicherweise dabei raus, ist so die Erfahrung. Also einfach versuchen, alles zu notieren während der Installation, alles, was man greifen und kriegen kann, um daraus selber Rückschlüsse zu ziehen. Der von Thomas Rentmeister ist in Köln, hat er eine tolle große Ausstellung gehabt, in Bonn. Was ich jetzt eben gerade meinte mit diesen Folien, die wir wahrscheinlich das nächste Mal selber machen, der Thomas Rentmeister hat mehrere Arbeiten, wo er eben selber auch sagt, also er macht es handelt sich hier um 64 Kühlschränke, glaube ich, alle mit dem Label Santo Stern, deswegen heißt auch diese Arbeit dann so, und die werden so aufeinander getürmt. Thomas Rentmeister, es gibt kaum ein pedantischeren Künstler als Thomas Rentmeister, der garantiert alles. Im Vorfeld plant, dokumentiert, schriftlich schon Zeichnungen, Dokumentationen mitbringt. Das ist also ganz wunderbar und er weiß es ganz genau. Er ist selber dabei und leitet dann das Aufbauteam an und weiß ganz genau, was er will. Und es wird mit Penatencreme alles verspachtelt dort. Er weiß auch genau, dass diese Penatencreme sich überall hin verteilen wird, wenn man nicht das Umfeld davor schützt. Also bitte alles vorher auslegen mit einer dicken Folie, nicht keine dünne, die dann reißen könnte. Die liegt dann auch da noch drunter und wird hinterher ganz sauber dann abgeschnitten. Es ist ganz wunderbar, ihm dabei zuzugucken, aber gleichzeitig wird einem auch so bewusst, wer soll das eigentlich machen, außer Thomas Rentmeister, das genauso aufzubauen. Und vor allem eben das Verspachteln. Es werden dann Unebenheiten, die stammen alle vom Müll, diese Kühlschränke, Unebenheiten, die sich da ergeben, werden mit großen Rakeln dann abgezogen, sodass es eine sehr schöne Oberfläche gibt. Gleichzeitig gibt es diese interessante Struktur der Skulptur. Aber das ist alles dokumentiert, das ist alles gar kein Problem. Nur diese Penatencreme verändert sich oder wenn sie dann an der Luft ist, wirft sie Bläschen. Es ist die ganz normale Penatencreme. Wir hatten eben zufällig in diesem Jahr des Aufbaus wurde Penaten 100 Jahre alt, deswegen waren die Dosen plötzlich golden statt blau, wie wir sie alle kennen. Aber der Inhalt wurde mir versichert, sei noch genau der gleiche, wie man es seit 100 Jahren produziert, was ich natürlich auch nicht ganz glaube. Aber wenn man das eben aufmacht und ein bisschen offen stehen lässt, man sieht es hier schon, das erste Bläschen da oben. Das passiert dann einfach auch in der Skulptur und er hat dann auch mir gesagt, wir sollen das auf jeden Fall immer wieder verspachteln. Er will ja keine Bläschen drin sehen. Natürlich auch die ganzen Spuren. Ich bin da jeden Morgen durchgegangen, die ganzen Spuren von Besuchern, die es dann doch nicht glauben wollten, dass es echte Penatencreme ist, die dann nicht nur mit der Nase, sondern auch mit den Fingern dran gegangen sind, musste dann auch immer wieder nachgespachtelt werden. Und auch da wahrscheinlich das nächste Mal ohne Thomas Rentmeister, ich würde es mir hier sogar zutrauen, das zu machen, selber da als Künstler oder eben als, wie man es auch immer bezeichnen möchte, als Anwalt des Künstlers oder als Assistent des Künstlers oder ich weiß nicht wie, das nächste Mal hingehen und diese Arbeit selber wieder aufbauen. Die sieht nicht hundertprozentig so aus, aber vermutlich doch so, als dass sie jeder als Arbeit von Thomas Rentmeister erkennt. Ist aber auf jeden Fall zu diskutieren. Es gibt andere Beispiele, Schokoladenregale oder diese riesen Schokoladenbilder, die da in Bonn entstanden sind, wo es sehr viel fraglicher schon wieder ist. Wir haben auch ein Schokoladenregal im Depot von ihm, das haben wir gekauft. Das ist ein relativ kleines Regal, wird an die Wand geschraubt aus Kunststoff, hat glaube ich zwei Einlagen und das wird dann, da kommt mit der Arbeit in der Kiste, die er selber gemacht hat, alles ganz wunderschön entworfen und entwickelt, sind dann auch vier große, so 800 Gramm Nutella-Gläser dabei und diese und auch ein Spachtel und alles, was dazugehört und mit diesen Spachteln muss dieses Nutella-Regal dann auch mit dem Nutella eingestrichen werden. Ich weiß nicht, bei wem es schon vorgekommen ist, wahrscheinlich gibt es da nicht so viele im Saal, dass ein Nutella-Glas mal länger als ein halbes Jahr stehen geblieben ist. Das wird derart ranzig und es stinkt ekelhaft, diese Butter da drin. Also das kann man überhaupt nicht mehr ertragen. Wir haben ganz brav diese, auch nachdem wir das dann installiert haben, haben wir ganz brav wieder vier neue 800 Gramm Nutella-Gläser gekauft und die sind jetzt mit dem Regal im Depot, aber aufmachen möchte ich die nicht mehr. Also das kann irgendjemand anders tun und es ist vielleicht für die Zukunft ganz interessant, aber wenn wir die Arbeit wieder installieren, muss man wieder Nutella verwenden. Ob Nutella dann die Konsistenz behält, ob der Geruch so bleibt, ob der Geschmack, ob alles, das wird sich mit Sicherheit auch verändern. Die werden andere Öle verwenden in Zukunft, ob das genauso stehen bleibt, weiß man alles nicht. Das sind alles so Fragen, mit denen wir da zu tun haben. Das ist ganz interessant. Aber auch da, Thomas Rentmeister wird wahrscheinlich das nächste Mal für ein Nutella-Regal. Das hat er heute nicht mehr nötig, dafür vorbeizukommen. Da hat er anderes zu tun. Auch interessant ist so ein Beispiel von Takashi Murakami, einem der wahrscheinlich zurzeit berühmte oder reichsten Künstler oder auf dem Markt am meisten gehypten Künstler, der mit der Finanzkrise auch ein bisschen Probleme hatte. Man sieht an der Dimension seiner Skulpturen schon, dass er sich das, dass er durchaus was zu sagen hat oder meint zu sagen zu haben. Und auch was sich das was kosten lässt. Der Transport und die Installation, es war gigantisch. Es kamen, also das ganze Museum wurde für die Ausstellung umgebaut und es kam ein Team, 3 Monate vorher, ein Team von 20 Leuten, die brauchten eigene Büroausstattung vom Feinsten und haben dort geplant und gezeichnet und konstruiert bei uns im Haus im Vorfeld. Und dann mussten wir vor Ort dann auch noch verschiedene Handwerker finden. Der unterste Sockel, diese Scheibe, da ist aus Holz konstruiert. Es werden dann die Tapeten drüber gelegt. Dafür musste man erstmal jemanden finden, der solche Tapeten überhaupt produzieren kann. Es gibt andere Räume, die sind dann komplett eben ausgekleidet mit verschiedenen Tapetenbahnen, die hundertprozentig und exakt und auf den Millimeter genau auf dem Stoß stimmen müssen. Wenn da die geringste Verschiebung ist, dann besteht er darauf, dass alles nochmal runtergerissen und neu gemacht wird. Und das Interessante dabei ist, es gab im Vorfeld einen 50-seitigen Vertrag, der von einem Anwaltskanzlei aus Amerika, dem MMK, zur Unterschrift vorgelegt wurde. Da hat wiederum das MMK 3 Anwälte in Frankfurt damit beauftragen müssen, um überhaupt zu kapieren, was da alles drinsteht, der ins kleinste Detail alles geregelt hat, über die Bildrechte, über die Verwertung, über die Art der Ausstellung, der Präsentation. Es wurde alles da drin juristisch geklärt und mit amerikanischen Gerichten möchte man nicht unbedingt zu tun haben, deswegen versucht man sich auch danach zu richten. Und es ist eben Teil des Vertrages war, dass alle Tapeten, die wir verwenden, anschließend vernichtet werden müssen. Und wir haben das natürlich unterschrieben, wir wissen davon, uns war auch klar, das darf nie wieder auftauchen. Das macht man ja immer so mit allen Künstlern, sagt man ja klar, Videobänder, die kopiert wurden oder CDs, wird alles hinterher vernichtet. In Wirklichkeit, glaube ich, macht das kaum jemand, wandert dann auch alles ins Depot oder in die Archive und natürlich nur zu internen Ansichtszwecken, aber da sind schon viele Arbeiten aufgetaucht heutzutage, die eigentlich nur meine Vorführkopie waren, an denen es gar keine Rechte gibt. Das ist dann immer wieder gerade bei so Videonalen ist das so besonders schwierig rauszukriegen, wer hat eigentlich welche Rechte daran und welche Kopie ist das? Ist das überhaupt eine legitime Vorführversion, die wir da besitzen oder nicht? Da haben sie mich tatsächlich einige Wochen nach der Ausstellung noch angeschrieben und haben gesagt, im Vertrag steht, dass ihr uns bis zum so und so vielten eine dokumentierte Vernichtung, die Dokumentation der Vernichtung liefern müsst. Mussten wir das natürlich machen. Firma Reiswolf dürfte bundesweit bekannt sein, kam dann mit Spezialcontainern, die dann abgeschlossen dorthin gebracht wurden. Also es wurde eben auch so wie die wichtigsten Akten behandelt und das Ganze verschwand tatsächlich in dem Gebäude der Firma Reiswolf. Es waren irgendwie so von diesen Spezialcontainern, die relativ groß sind, davon waren es 10 Stück, die wurden dann dorthin gebracht und die Leute, ich musste dann mitgehen mit der Videokamera und diese armen Mitarbeiter dort, die haben sich, glaube ich, doch gewundert, was da so mit ihnen geschieht, dass sie sich filmen lassen müssen, dabei den Müll anderer Leute wegzumachen. Also das, glaube ich, haben die so noch nicht erlebt. Aber es verschwand tatsächlich alles in diesen Maschinen und es wird da gehäckselt und klein gemacht. Und ich habe das ist eine halbe Stunde Video, die habe ich dann dem Büro Murakami geschickt und damit waren sie dann zufrieden. Was kommt jetzt? Ach so. Wir Restauratoren versuchen uns einem Werk gerne auf der Materialebene zu nähern, doch ist auch das in einigen Fällen gar nicht mehr möglich, wie soeben gesehen. Natürlich bedienen wir uns inzwischen selbstverständlich andere Wissenschaften, Mess- und Untersuchungsmethoden wie Geodäten, Videografen oder Ballistikern und sind so in der Lage, zum Beispiel aus Glasplatten bestehendes Iglu von Mario Merz oder einen Block Beuys zu vermessen und wieder genauso aufzubauen, bis auf wenige Millimeter Toleranz. Es helfen uns auch andere, die mathematisch eindeutigen Messungen, Entschuldigung, es helfen uns und anderen, die mathematisch eindeutigen Messungen und unsere Dokumentationen. Sie geben den Eindruck der Perfektion und damit der Neutralität. Das sollen sie vermitteln, doch entziehen sie sich immer mehr dem Werk und dem Künstler und doch entziehen sich immer mehr die Werke und der Künstler den Möglichkeiten, sich vermessen zu lassen. Gerne fordern wir von den Künstlern genaue Angaben und Beschreibungen für Materialien oder gar Konzepte zur Erhaltung ihrer Werke. Nur selten bekommen wir dabei aber befriedigende Antworten. Und ob wir uns nach diesen wirklich richten sollen, ist dann auch wieder die Frage, wie wir es eben auch gestern von Julia Giebler gehört haben, mit dieser Lichtsäule vor dem Europacenter. Es ist und bleibt die Aufgabe der Restauratoren und Eigentümer eines Kunstwerkes, Erhaltungsstrategien zu entwickeln. Künstler wie Andreas Leminski werden sich niemals auf eine Aussage festschreiben lassen. Das ist also wirklich schon, ich habe da verschiedentlich auch schon selber Vorträge gehalten, andere Kollegen auch, und es gab verschiedene Versuche, mit viel Liebe und auch Zwang, dem Andreas Leminski irgendwelche Aussagen zur Erhaltung seiner Werke abzunötigen. Aber es kann auch sein, dass er in einem Vortrag eingeladen oder zu einem Gespräch eingeladen wird und einfach eine halbe Stunde lang exakt kein einziges Wort sagt und dann wieder geht und sich bedankt für das Gespräch, und aber einfach, er entzieht sich komplett, oder er fängt an, irgendwelche Geschichten über Höhlenmenschen zu erzählen, die garantiert nichts mit seinen Arbeiten oder vielleicht doch mit seinen Arbeiten zu tun haben, aber nicht, wie man damit in Zukunft umgehen könnte. Wenn dann aber beispielsweise die Plastiktüten an den Fahrrädern aufgrund des Alters abfallen, was leider jetzt auch bei uns passiert ist als einer der letzten, und man den Künstler damit in den Dialog tritt, so wird man manches über den Künstler und die Notwendigkeit des Erhaltens seiner Werke erfahren, nichts jedoch über tatsächliche Lösungen der Probleme. Andere Künstler haben sehr klare Vorstellungen oder entwickeln diese gerne in Zusammenarbeit mit den Restauratoren. Doch wie weit diese tragen, stellt sich oft erst nach Jahren heraus. Immer mehr Kuratoren halten es auch gar nicht mehr für unbedingt notwendig, alles zu dokumentieren, da es sich oft um ohnehin raum- und zeitbezogene Installationen handelt, die sich bei den nächsten Installationen wieder anders darstellen. Gleichzeitig vertrauen viele Künstler mehr und mehr ihren Agenten und den Institutionen, die Werke im Sinne des Künstlers wieder aufzubauen. Wie wir, die wir täglich damit umgehen, genießen oft das Vertrauen der Künstler, da wir sie immer wieder treffen und schon längst in vielen Fällen die Verantwortung übernommen haben und gerne auch in diese Rolle schlüpfen. Doch was passiert mit den Werken, wenn sie für eine Generation im Depot verschwinden, bevor sie wieder installiert werden und die Kollegen, die damit jemals zu tun hatten, auch alle gar nicht mehr da sind? Was also gilt es zu erhalten? Was ist das Werk? Wie können wir auch unter wirtschaftlichen Aspekten dokumentieren und tradieren? Konsequenterweise haben wir Restauratoren angefangen, uns gegenseitig zu interviewen, wenn eine Installation vielleicht in Frankfurt und dann in Rotterdam und dann in London oder in Paris gezeigt wurde, dann gibt es so ein ganz gutes Netzwerk von Restauratoren, die sich dann gegenseitig die Erfahrungen mitteilen und diese teilen, um eben so zu einem möglichst guten Gesamtbild zu kommen, weil natürlich die Installation jedes Mal wieder relativ anders aussieht. Nur wenige Dinge erinnern daran, dass es eigentlich die gleiche Installation ist, die man schon woanders gesehen hat. Zumindest bleibt der Titel gleich. Die Vielzahl der Erfahrungen, die ein gewisses, Entschuldigung, mit dem Bewusstsein, dass es keine wirklich neutrale Dokumentation geben kann, doch die Vielzahl der Erfahrungen ein gewisses Maß an Überblick über dieses Werk bietet. Was, wenn es gar so weit geht, dass Künstler wie zum Beispiel Tino Segal uns dazu geradezu nötigen, die Verantwortung selber zu tragen? Tino Segal, vielleicht für die ihn nicht kennen, der macht üblicherweise so Performances in den Institutionen. Es werden, er sucht selber die Leute aus, die eine Aufführung oder die eine Performance darstellen. Wir haben eine Arbeit im Museum, die heißt This is so contemporary. Man geht als Besucher in einen Raum hinein. Es muss ein Durchgangsraum sein, wo danach die Ausstellung weiter folgt. Und dann geht man hinein und Aufsichten, die man als solche einfach, also die eben so Personen, die so aussehen, als sind sie Aufsichten, in dem Fall waren es drei, die eben an drei Ausgängen sind, fangen dann plötzlich an zu tanzen. Oh, this is so contemporary, contemporary, contemporary. Und tanzen dann den Besucher, singen das dreimal, gehen wieder zurück an ihren Ort. Eine Person sagt Tino Segal, die nächste sagt, this is so contemporary. Die dritte sagt, Museum für moderne Kunst 2011. Dann gehen sie wieder zurück und der Besucher kann nochmal in den Raum gehen und hoffen, dass er das nochmal erlebt. Es gibt keine Dokumentation dazu. Es soll keine Aufzeichnung und Dokumentation geben, das ist vertraglich festgelegt. Allerdings ist der Vertrag auch nur per Handschlag geschlossen worden. Vor einem, in einem Notarsbüro ist der Direktor mit dem Stellvertreter und dem Restaurator, hat sich dort mit Tino Segal und seinem Galeristen getroffen. Es wurde ein Koffer mit Geld übergeben. Der Künstler und der Direktor haben sich die Hand gegeben und damit wurde notariell dieser Vertrag geschlossen. Es gibt und darf keine weitere Aufzeichnung geben. Wir haben nichts anderes im Archiv als eben die Erinnerung daran. Aber es sind schon drei von diesen fünf Personen, die dort anwesend waren, sind gar nicht mehr am Museum und haben damit auch im Grunde gar nichts mehr zu tun. Wenn nun der Kämmerer der Stadt wissen will, was hinter dieser Inventarnummer steht, müssen wir ihm etwas vortanzen. Es gibt keine andere Möglichkeit. Und das steht auch ein bisschen so in der asiatischen Tradition, dass eben Tino Segal sagt, es taucht einfach immer wieder auf, es kommt immer wieder und ihr müsst euch das nächste Mal eben wieder Leute suchen. Ich zeige euch, ich bringe euch bei, wie man die Leute aussucht, die das dann machen und ihr müsst das nächste Mal die richtigen Leute wieder finden. Aber es darf, und ich muss, wenn ich jetzt auf dem Heimweg überfahren werde, dann bin ich wahrscheinlich der Letzte am Museum, der noch weiß, wie diese Leute dafür gesucht werden. Bitte? Sie haben es jetzt gesehen. Das weiß ich nicht, ob das reicht, die richtigen Leute dann zu finden. Es dürfen keine professionellen Tänzer sein. Es sollen Leute sein, die wirklich so aussehen, als wären es Aufsichten. Ein bisschen rhythmisches Gefühl, aber auch nicht zu viel. Also es ist sehr schwierig, da die richtigen Leute zu finden.
Aber die Beschreibung dazu gibt es von Ihnen?
Nichts. Gar nichts. Vielen Dank.